Der Predigttext steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 4 bis 12. Und als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, gebot er ihnen, von Jerusalem nicht zu weichen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Als sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Euch gebührt es nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater nach seiner eigenen Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesprochen hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, so dass er ihren Blicken entschwand. Und als sie zum Himmel aufschauten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sagten: Ihr galiläischen Männer, was steht ihr da und blickt gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel emporgehoben worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg weit. Liebe Gemeinde, den zentralen Ereignissen des Glaubens hat die christliche Kirche jeweils einen besonderen Tag im Jahr gewidmet. Und um damit sozusagen den Jahresablauf zu durchsetzen, mit einer Bewusstheit des Glaubens. So entstanden unsere sogenannten Feiertage. In einer Woche ist Pfingsten, der Tag, das Fest des Heiligen Geistes. Am letzten Donnerstag war Auffahrt, wie wir hier sagen. In anderen Ländern sagt man Himmelfahrt. Was soll dieser Tag bedeuten? Bedeuten für unseren Glauben, für unsere Gottesbeziehungen, für unser Leben miteinander. Es ist die Geschichte, von der unser Text hier berichtet. Es ist im Grunde eine einfache Geschichte. Jesus, der Auferstandene, verschwindet aus dem sichtbaren Bereich im Leben seiner Jünger. Er war nicht mehr greifbar, nicht mehr sichtbar. Was für uns zur schmerzlichen Selbstverständlichkeit gehört, nämlich dass man Jesus nicht sehen kann, gehörte für die Jünger zu einer neuen, einmaligen Erfahrung. Zu einem entscheidenden Einbruch in ihr Verhältnis zu Jesus. Wie Toren standen sie da und starrten in die Wolken, bis die Engel ihren Blick wieder auf die Erde lenkten und ihnen den Weg wiesen, den ihr Herr ihnen gesagt hatte. Wo ist diese Erfahrung in unserem Leben? Im Leben des Einzelnen, eines Hauskreises, einer Gemeinde. Gibt es einen Glaubensschritt in der Gotteserfahrung, der einem Verlust gleicht? Einem Verlust von Greifbarem, Sichtbarem? Vielleicht gibt es so etwas wenn unser Glaube von einer bestimmten kindlichen Art, von einer Unmittelbarkeit, von einer unbefangenen Direktheit mit Jesus verwandelt wird, gebrochen wird, verloren wird. Der Glaube einer bestimmten Elterngeneration ist ja immer begleitet von einer Angst, dass der Glaube ihrer Kinder eines Tages verloren gehen könnte. Vor 50 Jahren hat man in dieser Gemeinde die Jugendlichen gewarnt, ja nicht an die Universität zu gehen, ja nicht zu studieren. Sie könnten sonst ihren Glauben verlieren. Was wird uns nicht alles gesagt, wovor wir aufpassen müssen, damit wir ja nicht unseren Glauben verlieren? Und wenn man einmal so ein Stück Glaube verloren hat, Kindheitsglaube, unbefangener Glaube, herrlicher, unmittelbarer Glaube, manche denken dann, ach, war das noch schön, als ich noch so ganz unbefangen Jesus bitten konnte. Heute kann ich das so nicht mehr. Es gibt Erfahrungen vom Glaubensverlust, wodurch auch immer. Aufwart bedeutet für den Jünger Jesu Verlust einer Gottesbeziehung. Bedeutet Verlust einer Gemeinschaftsebene mit Jesus. Und dieser Verlust ist Voraussetzung für eine neue, größere, andere Dimension im Verhältnis zu Gott. Ohne diese Verlusterfahrung im Glauben gibt es offenbar keine größere, neue Erfahrung im Glauben. Das Christentum wäre hoffnungslos versandet, hätten die Jünger auf dem Ölberg eine Kapelle gebaut, mit einem Fernrohr drin, um ihrem entschwindenden Herrn nachzuschauen. Die Verlusterfahrung als Vorbereitung für eine größere ist offenbar der Sinn jener 10 Tage zwischen Auffahrt und Pfingsten. Das Alte ist vergangen und ein Neues noch nicht geworden. Eine reiche Zeit liegt hinter den Jüngern. Es heißt in den Versen vorher, nach seinen Leiden erwies er sich lebendig unter ihnen durch viele Beweise. Und dann heißt es, und er erschien ihnen während 40 Tagen. Und dann heißt es, und er redete mit ihnen über das Reich Gottes. Liebe Gemeinde, was für ein Gemeindeleben. 6 Wochen lang Jesus direkt. Ich müsste nicht predigen. 6 Wochen lang Jesus direkt mit ihnen reden über das Reich Gottes. Wo steht denn das eigentlich, was sie damals gehört haben? Wo haben sie das denn aufgeschrieben in der Bibel, was er ihnen 40 Tage lang erzählt hat? Ich weiß es nicht. Es gibt also keine Geschichte von den Reden Jesu nach seiner Auferstehung von den Toten 40 Tage lang, da hat er ja eine Menge gesagt. Vielleicht spiegelt sich das, was er ihnen in diesen 40 Tagen gesagt hat, wieder in der Art, wie sie später die Evangelien geschrieben haben. Vielleicht haben sie das hineingewoben in ihr Verständnis von seinem Wort vor seiner Kreuzigung. Denn die Evangelien sind ja keine Reportagen, sind ja keine Berichte von denen, die einfach mit ihm gegangen sind und aufgeschrieben haben. Das haben die ja 30, 40 Jahre später erst geschrieben, mit dem Glauben, den sie dann hatten. Und da hinein verwoben, offenbar, auch das, was er ihnen vom Reich Gottes in jener Zeit erzählte. Eigenartig ist, dass es Fragen gibt, die die Menschen über lange Zeit behalten können und die scheinbar durch nichts erschüttert werden können. Schon vor der Kreuzigung Jesu haben sie ihn gefragt, Herr, und dann, wird dann das Ende kommen? Und nach dem Ende von Kreuz und Auferstehung, jetzt haben sie ihn wieder gefragt, ja Herr, und dann, wirst du dann das Reich für Israel wieder aufrichten? Denn das bedeutete das Ende, die Vollendung. Stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Eine uralte Frage und sie ist nicht verstummt bis heute. Die Frage nach der Vollendung der Welt. Es muss sich nur irgendwo in der Weltgeschichte die Erde bewegen. Es muss nur irgendwo in der Welt eine Spannung entstehen. Und schon fragen die Leute gleich wieder, ist das jetzt das Ende? Oder Hand aufs Herz, wie haben Sie die letzten paar Monate politisch verlebt? Nachrichten gehört? Bücher gelesen? Wonach haben Sie gefragt? Taucht im Leben nicht immer wieder diese Frage auf in der Androhung von großen Ereignissen in der Welt? Ist das das Ende? Was für ein Ende? Fragen Sie nicht auch so in Ihrem persönlichen Leben, wenn Sie erschüttert werden durch irgendetwas? Ist das das Ende? Einmal müssen Sie wissen, die Jünger haben nach der Vollendung gefragt, nicht nach dem Ende. Nach der Ausgestaltung dieser Welt, das war der Glaube, der sie beseelte. Dass Gott das, was er begonnen hat, zu Ende führen würde. Sie wollten die Linien Gottes sehen und nicht resigniert auf das Ende des Atomzeitalters warten. Wenn sie nach dem Ende fragten, sagten sie nicht, es lohnt sich nicht mehr Kinder zu haben, die Welt geht doch kaputt. Sondern sie fragten nach der Ausgestaltung Gottes, der Schöpfung und ihres Lebens. Es war Frage, politische Frage, wenn Sie so wollen, persönliche Frage, Frage nach der Hoffnung der Welt. Und Jesus antwortet ihnen auf diese Frage. Aber er weist ein Drängen in dieser Frage zurück. Weist es beiseite. Es gibt etwas, was uns nicht gebührt. Nicht gebührt zu wissen. In allem, womit unsere Sehnsucht verknüpft ist, nach Erfüllung, Vollendung des persönlichen Lebens, und der Geschichte der Menschheit gibt es ein Nichtwissen. Dieses Nichtwissen anzunehmen macht uns frei für unsere Aufgabe. Die große Verheißung ist ganz und gar ausgerichtet auf die Aufgabe, die den Jüngern in dieser Welt gestellt ist. Und alles andere gebührt ihnen nicht zu wissen. Ich möchte Ihnen sagen, werfen Sie diese blödsinnigen Bücher weg, voll religiöser Zukunftsspekulationen. Sie stimmen alle nicht. Aus einem einzigen Grund. Es gebührt uns nicht zu wissen. Sie werden durch sie fixiert wie durch die Horoskope in den Illustrierten und starren auf den Fahrplan, auch wenn sie sich 10-mal mit ihrem Verstand einreden wollen, dass sie das ja nicht glauben, dass sie ja doch nicht auf den Fahrplan schauen. Sie werden doch davon bestimmt. Aber was gebührt uns zu wissen? Unser Herz soll frei werden für die eigentliche Aufgabe. Und die Aufgabe wird hier gewiesen auf die Zukunft hin, verknüpft mit der großen Verheißung. Es gibt eine große Verheißung in der Welt. Im Erleben der Jünger bedeutete sie: Ihr sollt meine Zeugen sein. Nicht das Reich Israel wieder aufrichten. Nicht die Welt ihrer Vollendung entgegenführen. Sondern ganz einfach mich bezeugen. Mit eurem Leben, mit eurer Liebe, mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft, die ihr empfangen werdet. Es geht nicht um das Ende, das ist nicht eure Sache. Es geht um den Anfang, das ist eure Sache. Ihr werdet mit hineingenommen in den neuen Anfang Gottes. Ihr werdet mit eurem Leben hineingefügt in den Anfang einer neuen Schöpfung. Es geht nicht um die Theorien über die Weltvollendung. Es geht um die Kraft Gottes in eurem Leben. Kraft empfangen und meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Mit diesem Geist hatten sie bereits Erfahrungen gemacht. Er war nicht neu in ihrem Leben. Das, was sie da erwarteten, war nicht etwas Fremdes. Sie waren ja bereits angehaucht davon, im wörtlichen Sinn. So steht es im Johannesevangelium. Aber scheinbar nicht erfüllt davon. Angehaucht, aber nicht erfüllt. Angehaucht von Jesus selbst, aber nicht erfüllt. Wenn es um den Heiligen Geist geht, dann sind wir vielleicht angehaucht, aber nicht von ihm erfüllt. Vielleicht. Vielleicht gibt es das im Leben. Von Jesus höchst persönlich angehaucht. Aber das, wovon hier die Rede ist, das ist mehr. Das weist in die Zukunft. In die Zukunft der Jünger. Weist ihnen eine neue Glaubenserfahrung zu und damit eine neue Aufgabe. Eine Aufgabe, die ohne Erfülltwerden durch den Heiligen Geist nicht ausführbar ist. Eine Aufgabe, die mit nichts gelernt werden kann. Mit keiner religiösen Schulung, mit keiner theologischen Schulung, mit nichts. Eine Aufgabe, für deren Voraussetzung es eine Erfahrung braucht, über die niemand von sich aus verfügen kann und die niemand machen kann. Man kann sie nur empfangen. Kein abschreckendes Bild irgendwelcher Christen. Durch ihr Verhalten oder Gerede oder beidem soll uns entmutigen, auf diese große Verheißung zu schauen und zu hören in unserem persönlichen Leben. Sagen Sie nie: Ah, das habe ich ja schon mal gehört. Ah, da habe ich gedacht, das sieht so aus. Dann nie. Nichts, was Menschen tun, gebrauchen oder missbrauchen, soll uns entmutigen, auf unseren Herrn zu hören. Von wo nach wo bist du unterwegs? Welche Art der Gottesgemeinschaft bist du am Verlieren? Wo erlebst du Verlust in deinem Glauben? Was entschwindet dir in den Wolken? Wo guckst du nach? und denkst, ach, wäre es doch noch, als der Herr persönlich mit mir redete. Ach, wäre es doch noch so unmittelbar, hinter ihm hergehen und er macht alles und du nichts, nur hinter ihm hergehen. Und jetzt ist er weg. Dein Kinderglaube, weg. Dein naiver Glaube, weg. Deine unmittelbaren Gebetserhörungen, weg. Und jetzt. Wenn du etwas verlierst in deinem Leben, horch, wohin deutet das? Was sagt er? Was verheißt er? Höre auf die große Verheißung. Der Verlust ist offenbar eine notwendige Erfahrung für unsere menschliche Natur. Ist ein göttliches Halt. Ein göttliches Nicht mehr so. Es gibt offenbar nicht diesen stufenlosen Übergang in den Himmel, von dem der Apostel Paulus schon geträumt hat. Er hat schon gesagt, kein Mensch von uns will sterben. Am liebsten gerade überkleidet werden und so in den Himmel wandern. Aber offenbar gibt es ein göttliches nicht so. Viele möchten gerne am liebsten dass eine Erfahrung stufenlos übergeht in die nächste. Ich frage Sie, warum hat eigentlich Jesus den Heiligen Geist nicht gerade ausgegossen, bevor er gegangen ist? Warum hat er den nicht nur gehaucht, sondern mal richtig geblasen? Und sie erfüllt damit, warum denn nicht? Warum haben sie dieses Verlusterlebnis machen müssen? Warum nicht stufenlos und ungebrochen weiter, wie unsere menschliche Natur es wünscht? Weil unsere menschliche Natur es nicht verträgt. Es gibt Dinge, die ihr halt nicht gut tun. Unsere menschliche Natur hat eben eine Eigenschaft, alles zu usurpieren. Das heißt, von innen her in Besitz zu nehmen, es zu verschlingen und es damit zu zerstören und macht vor nichts göttlichem Halt. Unsere menschliche Natur braucht offenbar verlieren, brechen. Haben Sie in Ihrem Leben schon mal was verloren und sich dann gefragt, warum musste ich das verlieren? Tja, warum? Sie wissen, dass schmerzliche Verluste unvergessliche Erfahrungen sind. Und sei es nur, dass Sie das nächste Mal besser aufpassen. Sei es nur, dass Sie einmal erleben, dass auch Sie etwas verlieren können. Der schlimmste Verlust ist das Verlieren im Tod, in der Unwiederbringlichkeit. Jeder Verlust trägt in sich eine Verheißung Gottes. Höre auf die große Verheißung. Frage nicht ständig, warum, warum so, warum habe ich es verloren, sondern höre das göttliche Verharren am Ort. Warten auf die Verheißung des Vaters. Erwarten eines neuen Anfangs in der Geschichte deines Lebens. Liebe Gemeinde, auch für uns als Gemeinde gilt das. Wir haben keine vergangene Erfahrung wiederherzustellen. Auf keiner Ebene. Wir haben nichts Früheres zu suchen. Und wir haben nichts Gegenwärtiges festzuhalten. Wir müssen es nicht wegwerfen, aber es wird uns zur Zeit entschwinden, zur rechten Zeit. Und dann? Dann gilt es zu verharren und zu warten auf das Größere. Denn die Verheißung, die große Verheißung des Herrn geht durch unser Leben. Durch die Geschichte dieser Gemeinde und durch die Geschichte deines ganz persönlichen Lebens. Er will dich erfüllen mit nichts Geringerem als mit seinem heiligen Schöpfergeist. Neu. Nicht nur dich berühren, sondern dich erfüllen in einer nie gekannten Tiefe und Ganzheit. Nicht mehr angehaucht, angespritzt, sondern eingetaucht. Was das heißt, darüber wollen wir am Pfingsten nachdenken. Amen. Nun, Herr, der du uns kennst, dich selbst uns geschenkt hast in unser Leben hinein und so unzählige Erfahrungen hast machen lassen mit dir. Keine Naivität war dir zu primitiv. Unser Rufen und Bitten und Glauben in den Grenzen unseres Verstehens und Erkennens hast du anerkannt und beantwortet. Wie vielen von uns hast du Zeichen, lebendige Beweise deines Lebens geschenkt? Was hast du uns als Gemeinde nicht alles erfahren lassen? Wir haben Angst zu verlieren. Herr, es ist schrecklich, in eine Wolke zu schauen und vertraute Bilder entschwinden zu sehen. Vor allem dann, Herr, wenn sie so eng mit dir verbunden sind, mit dem sichtbaren, vertrauten, ewigen Göttlichen in unserem Leben. Können wir dir zutrauen, dass deine Verheißung wahr ist? Dass du eine größere Verheißung für die Welt und für unser Leben hast? Dass das Kommende größer sein wird als das Vergangene? Können wir glauben für unser Leben, für unsere Zeit, für unseren Weg? Herr, viele von uns warten und rufen zu dir, schmerzlich berührt vom Verlust. Wir warten auf dich, Herr. Wir warten darauf, dass du wahr machst, was du gesagt hast und das Größere schenkst, um der Aufgabe willen, an die du uns gestellt hast in dieser Welt. Wir können sie nicht erfüllen, wenn du uns nicht erfüllst. Erfülle uns so, dass wir Vertrauen zu dir haben. Volles Vertrauen in deine neue Schöpfung, in unserem persönlichen Leben, ebenso wie in den Gemeinschaftsformen, in denen wir stehen. Vertrauen in die neue Schöpfung für diese Welt. Amen.